Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nauseat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa?
الله أكبر.
إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر. صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, gleich dem 29. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Sanandaj 1401, iranische Hauptstadt des Buches. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Blockade und Angriffe sind keine Lösung der Jemen-Krise. US-Zeitung. Jemenitische Verteidigung kann Ziele bis 1600 Kilometer angreifen. Und Iran, Russland und China veranstalten gemeinsames Marinemanöver. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Blockade und Angriffe sind keine Lösung der Jemen-Krise. Das iranische Außenministerium hat erklärt, dass eine Blockade und militärische Angriffe keine Lösung für die Krise im Jemen seien und dass solche Maßnahmen und Spannungen in der Region nur erhöhen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, sagte am Dienstag, Iran hat immer eine politische Lösung unterstützt, die darauf basiert, die Blockade des jemenitischen Volkes zu beenden, den Krieg zu beenden, die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zu beenden und die territoriale Integrität und Souveränität des Landes zu wahren. Deswegen forderte er, die Eskalation der humanitären Katastrophe im Jemen zu stoppen. In Bezug auf die Zunahme der Spannungen in der Region sagte Khatibzadeh, die Islamische Republik Iran hat immer betont, dass eine Lösung für jede der regionalen Krisen nicht Krieg und Gewalt sein darf und nur in einer ruhigen Atmosphäre und weg von der Fortsetzung von Spannungen und dem Kreislauf der Gewalt zu finden ist. Nur so können wir auf Frieden und Stabilität in der Region hoffen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass die Jemen-Krise eine jemenitische Angelegenheit sei und erklärte, die Islamische Republik Iran sei bereit, dahingehend zusammenzuarbeiten und sich an jeder Initiative zu beteiligen, die den siebenjährigen Krieg im Jemen beenden werde. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben kürzlich ihre Angriffe auf den Jemen intensiviert und Truppen unter ihrem Kommando bestehend aus Takfiri und IS-Elementen entsandt, um die südjemenitische Provinz Shabwa anzugreifen. Die jemenitische Armee und die Volkskomitees zielten daraufhin am Montag auf Tanks der ADNOC Oil Company und den internationalen Flughafen von Abu Dhabi, wobei 3 Menschen getötet und 6 weitere verletzt wurden. Nach diesem Angriff haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seit Dienstag verschiedene Gebiete im Jemen angegriffen, darunter Sana'a, wobei mehrere Zivilisten getötet und verwundet wurden. US-Zeitung. Jemenitische Verteidigung kann Ziele bis 1600 Kilometer angreifen. Die Angriffe der jemenitischen Armee auf die Vereinigten Arabischen Emirate am Montag haben die militärischen Fortschritte, die die jemenitischen Streitkräfte in den letzten Jahren gemacht haben, gezeigt. Dies berichtete das Wall Street Journal einen Tag, nachdem die jemenitischen Verteidigungskräfte ihre jüngsten Vergeltungsschläge auf Abu Dhabi und Teile Saudi-Arabiens durchgeführt hatten. Die Angriffe zeigten, wie die jemenitischen Streitkräfte ermutigt wurden, Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Koalition anzugreifen, hieß es in dem Wall Street Journal-Bericht. Mit ihren Angriffen auf den Flughafen von Abu Dhabi und eine staatliche Ölanlage rächten die Jemeniten sich angeblich für die verstärkte Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate bei der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Jemenkrieg. Die Vergeltungsangriffe zeigten dem Bericht zufolge die militärischen Fortschritte der jemenitischen Streitkräfte, die sich vor weniger als einem Jahrzehnt auf Maschinengewehre und Raketenwerfer stützten. Jetzt könnten sie Ziele treffen, die 1000 Meilen, 1600 Kilometer von ihren jemenitischen Bergfestungen entfernt liegen, hieß es im Bericht weiter. Saudi-Arabien greift unter dem Vorwand der Zurückbringung von Abd Rabbuh Mansur Hadi als jemenitischen Präsidenten, den Jemen seit März 2015 mit Unterstützung der USA, der Vereinigten Arabischen Emirate und einiger weiterer Länder militärisch an und hat eine allseitige Blockade über das Land verhängt. Zu Beginn des Krieges seien die jemenitischen Streitkräfte nur mit leichten Waffen wie Raketen und Granatwerfern ausgerüstet gewesen, so das Wall Street Journal. Laut einem vertraulichen Bericht des UN-Sicherheitsrates, der vom Wall Street Journal eingesehen wurde, haben sie die Fähigkeit entwickelt, Drohnen, Kurzstreckenraketen und andere Waffen zu bauen, indem sie Materialien wie Motoren und Elektronik verwenden, die sie vor Ort kaufen. Iran, Russland und China veranstalten gemeinsames Marinemanöver. Die Pressestelle der russischen Pazifikflotte gab am Dienstag bekannt, dass das Land gemeinsame Marineübungen mit China und Iran durchführen werde. Die russische Botschaft in Teheran hatte zuvor erklärt, die Übungen werden Anfang 2022 in den Gewässern des Persischen Golfes stattfinden. Wie es heißt, haben derzeit auch mehrere Schiffe der russischen Pazifikflotte im iranischen Hafen Chabahar geankert. Dies ist das zweite gemeinsame Manöver von Iran, Russland und China in weniger als 3 Jahren. Im Dezember 2019 führten diese Länder im Indischen Ozean eine ähnliche Übung mit dem Namen Maritimer Sicherheitsgürtel, Maritime Security Belt, durch. An dem vorherigen Manöver waren 3 Schiffe der russischen Ostseeflotte, ein Öltanker, eine Fregatte und ein Schlepper sowie ein mit chinesischen Lenkflugkörpern ausgestatteter Zerstörer beteiligt und die Verantwortungsträger der 3 Länder betonten die Notwendigkeit einer fortgesetzten militärischen Zusammenarbeit. China und Russland streben mit der Gründung von Organisationen wie der Shanghaier Kooperationsorganisation und der Eurasian Economic Union sowie Projekten wie ein Gürtel, eine Straße, One Belt, One Road, eine neue Struktur für die Welt an, und auf diesem Weg schließen sich ihnen auch Länder wie Iran im Rahmen der Wahrung ihrer nationalen Interessen an. Inzwischen hat die Verschärfung der US-amerikanischen und europäischen Sanktionspolitik die 3 Länder China, Russland und Iran mehr denn je einander näher gebracht und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Sanktionsdruck erhöht. Shamkhani, Irans Partnerschaft mit Russland hat US-Unilateralismus untergraben. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran twitterte unter Bezugnahme auf den Besuch des iranischen Präsidenten in Russland, dass dieser Besuch den Weg für die Entstehung neuer erfolgreicher Erfahrungen ebnen werde. Ali Shamkhani schrieb am Dienstagabend auf seiner Twitter-Seite, dass die Kooperationen zwischen Iran und Russland in wichtigen regionalen und internationalen Angelegenheiten den US-Unilateralismus geschwächt habe, und stellte fest, dass die langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder den Weg für neue erfolgreiche Erfahrungen ebnen könne. Präsident Ebrahim Raisi ist am heutigen Mittwoch auf offizielle Einladung seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin nach Moskau gereist, um über Wege für den Ausbau der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu sprechen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran wird in Moskau mit dem russischen Präsidenten zusammentreffen. eine Rede bei der Plenarsitzung der russischen Duma, ein Treffen mit in Russland lebenden Iranern und ein Symposium mit russischen Wirtschaftsaktivisten sind weitere Programmpunkte des Präsidenten der Islamischen Republik Iran auf dieser zweitägigen Reise nach Moskau. Die Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Öl, Wirtschaft und Finanzen der Islamischen Republik Iran begleiten Präsident Raisi bei seinem Besuch in Russland. USA verhängen Sanktionen gegen Verbindungen zur libanesischen Hisbollah. Das US-Finanzministerium hat drei libanesische Einzelpersonen und ein Unternehmen unter dem Vorwand, Verbindungen zur libanesischen Hisbollah zu haben, sanktioniert. Das US-Finanzministerium behauptete am Dienstag, das Amt für Auslandsvermögenkontrolle des US-Finanzministeriums habe drei libanesische Geldgeber und ihr im Libanon ansässiges Reiseunternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Zu den vom US-Finanzministerium bekanntgegebenen Namen gehören Jahad Salem Lameh, Ali Mohammad Zaun und Adel Ali Ziab. Alle drei sind libanesische Staatsbürger. Das von den USA sanktionierte Reiseunternehmen heißt Dar es Salaam al-Siyaha wa al-Safar. Damit zählt das US-Finanzministerium auf Geschäftsleute ab, die Aktivitäten der Hisbollah finanziert haben, sagte Brian Nelson, der US-Vizefinanzminister für Terrorismus und Finanzaufklärung. Das US-Finanzministerium hat zuvor schon Mitglieder eines im Libanon und in Kuwait ansässigen Netzwerks unter dem Vorwand, die libanesische Hisbollah zu finanzieren, auf seine Liste repressiver Sanktionen gesetzt. Die USA haben unter politischem Druck und die Verhängung von Sanktionen gegen den Libanon und Syrien mittels des sogenannten Caesar-Gesetzes Wirtschafts- und Finanzkrise in diesen Ländern geschaffen. Washington konnte bisher aber nicht seine politischen Forderungen durchsetzen und seine Anstrengungen, den Libanon wirtschaftlich zu blockieren, wurden von der Hisbollah vereitelt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um minus 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 8, Mashhad 2, Isfahan minus 2, Shiraz 4 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Scheitern der US-russischen Gespräche in drei Rahmen, unter Händler in Genf, NATO in Brüssel und OSZE in Wien, war vorauszusehen. Das sind sehr schlechte Voraussetzungen für weitere Gespräche um Abrüstung und NATO-Osterweiterung, die noch folgen werden. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörsel, warnt im Gespräch mit uns vor dem heraufziehenden Krieg in Europa. Hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews.
Herr Hossel, man wird Russland aber doch etwas anbieten müssen. Was könnte aus Ihrer Sicht sein?
Ich würde das mal so formulieren. Ich gehe mit einer Pistole zu Ihnen, Herr Scharokny, sage Ihnen, Herr Scharokny, ich hätte gerne Ihre Wohnung und Ihre Geldbörse. Und Sie können beides bei mir abliefern und dann werde ich Ihnen noch kein Loch in den Kopf pusten. Die NATO bietet den Russen an, dass es keine Sanktionen gibt, wenn sie sich friedlich verhalten. Das ist die Tatsache. Vollkommen verrückt. Sie bekommen aus Washington und aus Europa ständig Drohungen mit irgendwelchen Sanktionen, falls sie irgendetwas tun, zum Beispiel in der Ukraine nach dem Rechten schauen. Nachdem wir ja dort eben die Hälfte der ukrainischen Armee, 125.000 Mann, direkt am Donbass stehen haben und haben gerade in den letzten Stunden wieder seltsame Explosionen in Wohngebieten im Donbass gehabt. Und jetzt wird gerade untersucht, woher kommt das und sind das tatsächlich wieder Bombentreffer gewesen. Die ukrainische Armee ist ja ausgerüstet worden von der Türkei, vom NATO-Mitglied Türkei, mit Kampfdrohnen. Und diese Kampfdrohnen schlagen auch 90 Kilometer hinter der Demarkationslinie der Republik Donetsk in Donetsk zu. Und damit ist eigentlich klar, wohin wir hier gehen. Es ist für die Russen vollkommen gleichgültig, wenn sie ihre Leute schützen wollen, ob jetzt die Drohne aus der Türkei kam oder aus den USA. Tatsache ist, dass da Menschen zu Schaden kommen auf ihrer Seite die ganze Zeit. Dass die ganze Zeit das Minsk-Abkommen verletzt wird, an dessen, wie soll man sagen, Erfüllung die westliche Seite mit der Ukraine ganz offensichtlich null Interesse hat. Und diese Art Dinge machen das Thema schwierig. Wir haben nichts anzubieten, wir bieten nichts an, wir sagen nur nein, 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 lassen die Russen gegen die Wand laufen und wollen nicht sehen, dass wir, der Westen, es sind, die vor der Wand stehen, und dass der Kopf, der da blutig wird, unserer ist, nicht der russische. Das ist sehr spannend, denn wir haben ja militärisch gar nichts entgegenzusetzen. Das ist übrigens auch Absicht. Es ist absolute Absicht, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschieren sollen in irgendeiner Form. Das hofft der Westen, denn dann möchte er seine berühmten Systeme starten, an denen schon der Irak verunglückt ist und das Saddam Hussein. Nicht? Dem hat man ja erstmal gesagt, ist uns egal. Wir haben da keine Rosinen drin, wenn du Kuwait bestrafst für seinen Öldiebstahl unter der Grenze mit Schrägbohrungen durch amerikanisches Ölbohrausrüstungsmaterial. Ja? Und da, wenn du da bestrafst, wir machen nichts. Und dann sind die Irakis marschiert und dann kam die berühmte Brutkastenlüge und dann ging es richtig los und es hat zwei große Kriege gebraucht, um den Irak so kaputt zu fahren, dass man schließlich eben an Saddam Hussein herankam und hat ihn dann aufgehängt. Das war die Geschichte, um die es ging. Und der Irak hat sich bis heute nicht von dieser ganzen Affäre erholt in den letzten zig Jahren. Und 500.000 Kinder starb durch Medikamente, die fehlten. Solche Dinge kennt der Iran auch. Auch wir haben ja durch die Sanktionen verhindert, dass Medikamente in den Iran kamen. Andere wie die Schweiz haben das verdienstvoll unterlaufen. Also diese Methoden sind ja alle erprobt und da. Und so ist die Lage, dass wir im Westen uns dringend überlegen müssen als Menschen, ob wir unsere Regierung so weitermachen lassen dürfen, wenn wir ein friedliches Leben wünschen für uns und unsere Kinder.
Herr Hossel, um auf das Gespräch in Genf zurückzukommen, da möchte ich hier an dieser Stelle auch einen Satz von Frau Schamann zitieren, die Russland im Falle einer militärischen Eskalation in der Ukraine-Krise erneut mit massiven Konsequenzen gedroht hat. Was bedeuten diese Konsequenzen? Meinen Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, Sanktionen oder meinte Sie damit militärische Konsequenzen?
Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO, muss also nicht verteidigt werden. Tatsächlich aber sieht es eben so aus, dass wir ja, wie gesagt, dort bereits NATO-Truppen haben in Größe von 12.000 Mann. Und es ist auch so, dass die USA sich alles offen halten. Es wird irrsinnige Sanktionen geben. Es wird vermutlich die Totalabschaltung der Pipeline durch die Ostsee geben. Das bedeutet, dass in Deutschland ganz schnell weder, Strom noch Heizung funktioniert. Das ist eine ganz ernsthafte Geschichte, die hier passiert. Und so, wie diese Bundesregierung drauf ist, mit einer Frau Baerbock, die tatsächlich den Satz in die Kamera gesagt hat, Deutschland ist ein reiches Land, das will ich ändern, dass wir hier vor ganz, ganz schlimmen Konsequenzen stehen. Und das ist noch der nicht-militärische Teil. Dann kommt der militärische Teil, den wird es geben. Und da schlittern wir dann Stück um Stück um Stück in die militärische Konfrontation mit Russland hinein. Und nicht wir, nicht die Bevölkerung, sondern unser Deep State bestimmt, wann es dann großartig losgeht. Und da gibt es kein Halten mehr. Wir haben eine klare Maßgabe der russischen Seite, dass wenn Russland mit konventionellen Waffen unterlegen ist in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Westen, dass es dann auch als Erstschlag Atomwaffen einsetzen wird. Vollkommen klare Äußerung. Und das wird passieren. Wenn wir Russland militärisch an den Rand bringen, kommen die Atomwaffen. Das Ganze wird unentrinnbar. Eine Schraube ohne Ende. Und wir haben sie gerade gelockert. Und jetzt, wie soll man sagen, wird immer kräftig gedreht, bis sie plötzlich daneben liegt und es sagt Krach. Auf diesem Wege sind wir, ganz eindeutig. Und viele, viele teilen diese Einschätzung.
Herr Hossel, trotz allem sind weitere Gespräche zwischen Schaumann und dem russischen Vizeaußenminister vereinbart worden. Ja. Also was soll dann noch besprochen werden, wenn die Dinge so weit gekommen sind, dass man sozusagen in eine Sackgasse geraten ist?
Die russische Seite hat klar zu erkennen gegeben durch Herrn Jakow, dass weitere Gespräche zur Ukraine nicht stattfinden, andere schon. Das heißt, das eine Thema, das der große Zankapfel ist, der letzte vor dem Krieg, dieses Thema geht nicht, wenn sehr wichtiges Thema, schade, dass es weggefallen ist durch westliche Intransigenz, aber andere natürlich gehen. Und das ist das Thema, über das dann eben gesprochen werden muss, von Waffen und Abrüstungsfragen bis hin zu NATO, wie soll man sagen, Annäherungsfragen, solche Dinge. Also alles, was irgendwie noch im Flusse ist, kann man besprechen.
Vielen Dank, Herr Hossert, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, vielen Dank.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Voraussetzungen für das Wachstum moralischer Werte erfüllt sein müssen. Wir haben beim letzten Mal drei Grundzüge der islamischen Ethik genannt, nämlich Ausgewogenheit, Vielseitigkeit und höchste Zielsetzung. Das bedeutet, dass der Mensch sich charakterlich in ausgewogener Form allseitig weiterentwickeln und die höchsten Stufen der moralischen Werte erreichen soll. Keine der anderen Morallehren vereinen alle diese charakteristischen Merkmale, erst recht nicht, wenn wir der Palette dieser drei Grundzüge noch die religiöse Motivierung hinzufügen und uns bewusst werden, dass die moralischen Werte dann erst zählen, wenn sie für Gott errungen werden. In dem Moment ist wirklich nicht mehr daran zu zweifeln, dass die islamische Ethik in ihrer Vollkommenheit und Reinheit alle anderen Morallehren überragt. Denn in ihr ist nichts von persönlicher, nationalistisch, ethnisch und geografisch gefärbter Motivation und nichts von Heuchelei und Täuschung zu verspüren. Thank you. Ein anderer wichtiger Punkt, der jedoch bei der Beurteilung von Morallehren weniger Beachtung findet, ist die Tatsache, dass für das Anerziehen und die Entfaltung der guten moralischen Werte die notwendigen und geeigneten Voraussetzungen vorliegen müssen. Dies muss bei allem ernsthaft berücksichtigt werden, um optimalen Erfolg zu erzielen. Wenn eine Gesellschaft zum Beispiel möchte, dass ihre Mitglieder im Bereich Wissen und höhere Ausbildung weiterkommen, muss sie alle Bedingungen dafür bereitstellen. Zentren für Wissenschaft und Forschung einrichten, versierte Lehrpersonen auswählen, Lehrbücher bereitstellen, die auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind, geeignete Räumlichkeiten bauen und ein ausreichendes Budget bereitstellen. Dann kann sie auf dem Gebiete der Wissenschaft mit anderen konkurrieren und sie eventuell überholen. Ein anderes Beispiel liegt vor, wenn ein Land in Bezug auf landwirtschaftliche Produkte Autarkie erreichen oder seine Unabhängigkeit auf diesem Sektor bewahren will. Dann muss dieses Land alle geeigneten Voraussetzungen dafür bereitstellen, wie fruchtbaren Boden, moderne Geräte und ein gutes Bewässerungssystem. Außerdem müssen Saatgut und Pflanzentriebe gut sein. Die Landwirte müssen Anleitung erfahren und es müssen kompetente Sachverständige mit Erfahrung bereitstehen. Dann kann dieses Land qualitativ und quantitativ seinen Bedarf selber decken und sich aus der Fremdabhängigkeit befreien. Nach dieser Einleitung ist zu sagen, dass sich erst dann in einer Gesellschaftsordnung würdige moralische Eigenschaften und Werte entfalten können und von ihren Mitgliedern ein gutes moralisches Verhalten und Vorgehen erwartet werden kann, wenn in jeder Hinsicht die geeigneten politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Grundlagen vorliegen. Das ist genau der Grund dafür, dass gemäß dem wahren Islam, dem Islam des Propheten Salawatullah alaih, Personen in der politischen Ordnung die Macht übernehmen müssen, die einen festen Glauben haben, dem Islam folgen und sich nach Gott richten, damit sie sich nicht zu Dingen verleiten lassen, die Machtgierde anstreben. Damit sie nicht Launen und diabolischen Verführungen gehorchen, nicht auf den Gedanken kommen, vom nationalen Eigentum an sich zu reißen und Reichtum anzuhäufen. Kurzum, damit nicht die Macht ihr Ziel ist, sondern damit sie in der Macht ein Mittel sehen, um Gerechtigkeit herzustellen und Benachteiligungen und Unheil zu bekämpfen. Zweifelsohne spielt das Vorgehen der Staatsführung eine entscheidende Rolle für das Wachstum moralischer oder amoralischer Werte. Deshalb heißt es in der islamischen Überlieferung An-Nasr al-Dine Mulukihim. Diese Überlieferung beinhaltet, dass sich ein Volk im Leben nach dem Vorbild seiner Regentin richtet. Das bedeutet, wenn die Regentin eine Verkörperung von Reinheit und Tugend und moralischer und menschlicher Würde sind, werden auch die Bürger nach guten Eigenschaften streben. Sollten jedoch die Herrscher Verdorbenheit verkörpern, entwickelt sich auch die Allgemeinheit in diese Richtung und verbringt ihr Leben in einer Atmosphäre voller Antiwerte. In einer Gesellschaft färben die Ansichten und Neigungen ihrer Regierungsverantwortlichen dermaßen auf die Allgemeinheit ab, dass es in einer Überlieferung heißt, die Menschen ähneln ihren Regenten hinsichtlich ihrer Standpunkte und ihrem Verhalten mehr als ihren Vätern. Ein weiterer wichtiger Faktor, der eine grundlegende Rolle bei der Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für eine heile Gesellschaft spielen, ist die Kultur. Die Kultur ist die Summe der Sitten und Bräuche und des Lebensstils in einer Gesellschaftsordnung, welche als die Grundpfeiler für die Gestaltung einer Gesellschaft gelten, alle individuellen und gesellschaftlichen Zielsetzungen beeinflussen und richtunggebend sind. Dadurch kommt der kulturellen Unabhängigkeit eine besondere Bedeutung zu. Diejenige Gesellschaft ist erfolgreich, die gegenüber den Kulturattacken von Fremdmächten wachsam bleibt und darauf achtet, die Hoheit ihrer kulturellen Unabhängigkeit und Identität zu verteidigen und entschieden die Infiltration der Kultur des Feindes zu verhüten. Eine Gesellschaft, die nicht darauf achtet, ihre kulturelle Unabhängigkeit zu bewahren, wird mit der Zeit ihre eigene Identität verlieren. Das ist genau das, was in unserer Zeit in einigen östlichen Ländern, die eine wertvolle alte Vergangenheit und Zivilisation besitzen, deutlich festzustellen ist. In diesen Ländern ist die junge Generation dermaßen von der Kultur des Westens beeinflusst worden, dass sie ihre Richtlinien fürs Leben aufgrund der westlichen Muster festlegt. Die Jugend dieser Länder ist so sehr in die Vergnügungswelt nach westlichem Vorbild versunken, dass die Voraussetzungen für die Entfaltung der kulturellen Werte der eigenen Gesellschaft nicht mehr erfüllt werden. Daher ist nicht daran zu zweifeln, dass jede Gesellschaft kulturell unabhängig sein muss, damit die moralischen Werte in ihr zur Entfaltung kommen. Wir werden dieses Thema beim nächsten Mal erneut aufgreifen. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Sanandaj 1401, iranische Hauptstadt des Buches. Gute Unterhaltung.
Der Titel »Iranische Hauptstadt des Buches« wird im Rahmen eines Projektes seitens des Ministeriums für islamische Kultur und Lenkung jedes Jahr an eine Stadt im Iran verliehen. Das iranische Projekt lehnt an das UNESCO-Projekt »Weltstadt des Buches« an, ist aber auf die inländischen Bedingungen für kulturelle Aktivitäten abgestimmt. Sanandaj, die Hauptstadt der westiranischen Provinz Kurdistan, wurde zur iranischen Hauptstadt des Buches im kommenden iranischen Sonnenjahr 1401 gewählt. Sanandaj ist die siebte Stadt, die den Titel iranische Hauptstadt des Buches erwirbt. Sie hat sich diesen Titel wegen der fortgesetzten Durchführung ihrer Programme in den letzten Jahren, den verschiedenen Initiativen und kreativen Ideen und Anstrengungen zur Förderung des Bücherlesens und des Buchverkaufs verdient. Sanandaj erhielt unter 192 iranischen Städten diesen Titel. Einige andere Städte wurden außerdem als kreative Städte auf dem Gebiet der Förderung des Buchlesens gewürdigt, nämlich die Städte Ivas in der Provinz Fars sowie Bam, Semnan und Najafabad, und zwar für Mitbeteiligung der Bevölkerung bei den relevanten Programmen, der Beteiligung von städtischen Einrichtungen bei der Wahl der Hauptstadt des Buches, kontinuierliche entsprechende Aktivitäten im Cyberraum und Beachtung der Altersstufe Kinder und Jugendliche. In den vorherigen 6 Runden dieses Projektes haben der Reihe nach folgende Städte den Titel iranische Hauptstadt des Buches erhalten: Ahvaz, Nishapur, Bushehr, Kashan, Yazd und Shiraz. Seit 2015 läuft dieses Projekt. Das Netzwerk für die Förderung des Bücherlesens lädt in Zusammenarbeit mit dem Nationalamt für Urkunden und Bibliotheken zur Teilnahme ein und alle Städte können sich anmelden und ihre Programme vorstellen. Eine Jury wählt jedes Jahr die Stadt mit den besten Projekten zur Hauptstadt des Buches. Die Verbreitung der Lesekultur unter der Bevölkerung, die kluge Schaffung der Voraussetzungen für eine öffentliche Kultur und die Anhebung der Kultur- und sozialen Beziehungen zwischen den Bürgern sowie die kontinuierliche Bemühung um kulturellen nachhaltigen Aufbau und allgemeinen Schwung und Verhütung von sozialen Schäden gehören zu den Projekten, die in diesem Zusammenhang unterbreitet wurden. Die iranische Hauptstadt des Buches ist ein Projekt, welches dazu dient, die Städte des Landes zu innovativen Maßnahmen zur Förderung des Bücherlesens anzuregen. Seit 2001 läuft bereits das Projekt Welthauptstadt des Buches seitens der UNESCO und dieser Titel wird an eine Stadt vergeben, die die Stellung des Buches und des Lesens angemessen stärkt. Die UNESCO erwartet die Durchführung von kulturellen Konzepten, die zum Lesen animieren. Der Titel geht mit keinerlei finanzieller Prämie einher, ist jedoch die Bestätigung für den besten Plan und die beste Innovation auf dem Gebiet Bücher und Bücherlesen. Die UNESCO vergibt jedes Jahr den Titel Welthauptstadt des Buches, gemeinsam mit der Internationalen Verlegerunion und der Internationalen Vereinigung Bibliothekarischer Verbände. Jede Welthauptstadt des Buches hält diesen Titel vom 23. April eines Jahres, nämlich dem Welttag des Buches, bis zum 22. April des darauffolgenden Jahres. Bisher fanden 20 Runden dieser Titelverleihung statt. Die Verleihung dieses Titels ist für eine Stadt mit einem Auftrag für die Verbreitung der Lesekultur verbunden und jede ausgewählte Stadt hat ein Jahr Gelegenheit, diese Mission zu erfüllen.
Thank you.
In der Tat haben sich die Wahl einer Hauptstadt des Buches und die Wahl von buchfreundlichen Dörfern positiv auf die Mitbeteiligung von Institutionen und sozialen Einrichtungen ausgewirkt. Zu den Programmen und neuen Ideen gehörten unter anderem die Bildung von Lesenetzwerken innerhalb der Verwandtschaft und an der Schule, der Ausbau freiwilliger Aktivitäten und die Durchführung eines Modells für die gemeinsame Programmierung unter Teilnahme der Bevölkerung. Es sind zwischen den bücherfreundlichen Städten bzw. zwischen den bücherfreundlichen Dörfern Netzwerke entstanden. Ebenso kam ein Netz der bücherfreundlichen Förderer zustande, immer unter Mitbeteiligung von Bürgerorganisationen. Diese Erscheinungen stellen einen Teil der nachhaltigen Wirkungen von Maßnahmen, die der Förderung des Bücherlesens dienen, dar. Sanandaj ist die zweitgrößte Stadt Irans mit kurdischer Bevölkerung und größenmäßig steht sie an 23. Stelle aller iranischer Städte. Sanandaj ist die Hauptstadt der iranischen Provinz Kurdistan im Westen Irans. Die Einwohnerzahl beträgt ungefähr 500.000. Sanandaj weist noch traditionelle Strukturen auf. Sie stammen besonders aus der Zeit der Safawiden, also 16. bis Anfang 18. Jahrhundert. Und auch der Zeit der Qajaren, Ende 18. bis Anfang 20. Jahrhundert. Es gibt zahlreiche öffentliche Gebäude aus dieser Zeit, wie Badehäuser und Moscheen und den Bazar. Die Altstadt umfasst ca. 112 Hektar. Kurdisch wird als Muttersprache gesprochen und Farsi ist Lehr- und Amtssprache. Die Einwohner von Sanandaj sind Kurden. Sie sprechen Kurdisch mit dem Ardalan-Dialekt. Die Bevölkerung besteht aus Muslimen, die der sunnitischen Rechtsschule angehören. Ein kleiner Bevölkerungsanteil ist schiitisch. Jedes Jahr gibt es ein besonderes Musikfest für das Dafspiel in dieser Stadt. Dieses Fest für Rahmentrommeln hat 2006 in der Provinz Kurdistan zum ersten Mal stattgefunden und sich inzwischen zu einem internationalen Festival entwickelt. 2020 wurde Sanandaj seitens der UNESCO zur kreativen Musikstadt ernannt und von dieser Organisation der Vereinten Nationen unter den 250 Städten, die zum Netzwerk kreativer Städte der Welt gehören, und ebenso unter den 48 kreativen Musikstätten der Welt eingetragen. Sanandaj hat ungefähr 140 Moscheen und wird daher von einigen die iranische Stadt der Moscheen genannt. Es leben übrigens auch religiöse Minderheiten in Sanandaj. Die Christen haben eine Kirche und die Juden eine Synagoge. In der Zentrale der iranischen Provinz Kurdistan existieren außerdem Darwish-Kreise. Die Darwische treffen wöchentlich zu mystischen Zeremonien zusammen. Es gibt zwei Sufi-Orden in der Provinz Kurdistan, nämlich Tariqatul Qadiriyye und Tariqatul Naqshbandi. Die Provinz Kurdistan ist landschaftlich sehr schön. Die Wälder in Umgebung der Städte Borne und Marivan sind nach den Waldgebieten im Norden Irans von zweitwichtiger Bedeutung. Am meisten kommen Eicheln- und Birnenbäume, der wilde Apfel und wilde Pistazien, Waldsauerkirsche, Bittermandel, Weißdorne, Weiden, Ahorne und Tamaristen. Die Wälder im Süden von Sanandaj und der Abidar-Waldpark gehören zu den landschaftlichen Anziehungspunkten Kurdistans. Der Gartenbau blickt im Iran auf eine lange Vergangenheit zurück. In Kurdistan war deren Verwalter einmal viel an der iranischen Architektur und dem iranischen Gartenbau gelegen. Der Gartenbau hat einmal eine Blütezeit in dieser Stadt erlebt. Von vielen dieser Gärten ist heute nur noch der Name verblieben. Einige aber blieben erhalten, nämlich der Amirie- und Amonir-Garten und der Khosru-Abad-Garten. Letzterer ist nach dem Chahar-Bagh in Isfahan eine der schönsten Gärten dieser Art in Iran. Sanandaj ist auch als die Stadt der 1000 Hügel bekannt. Die Stadt liegt in einem von Anhöhen und Bergen umgegebenen Tal. Das Straßennetz wurde der morphologischen Gestalt des Tales angepasst. In den meisten Stadtteilen sind die Gebäude sogar terrassenförmig angelegt und bis auf die Neubauviertel sind die Gassen überall schmal und gewunden und mit Treppenstufen versehen. Im Amirie-Park am Abidar-Berg liegt das größte Open-Air-Kino der Welt. Dort können sich Tausende im Sommer bei einem Spaziergang zu den Hängen des Abidar-Berges einen Kinofilm anschauen oder an anderen Veranstaltungen in diesem Kino teilnehmen. Sanandaj wurde unter anderem wegen folgender Merkmale und Stärken und Initiativen zur 7. iranischen Hauptstadt des Buches auserkoren. Die Vorgeschichte der Stadt, die Anwesenheit von Gelehrten und Persönlichkeiten, Dichtern und Autoren, der Ausbau der Infrastrukturen im Bereich der Literatur und des Buchhandels und der Büchervitrinen, der Bildung von Lesezirkeln und Erweiterung der Bibliotheken in den Moscheen und des Buchschatzes in den öffentlichen Büchereien oder auch die Nutzung des Cyberraumes für die Verbreitung der Bücher- und Lesekultur und ähnliches. Laut Aussagen eines Kulturbeauftragten sind alleine schon im vergangenen Jahr 765 verschiedene Buchtitel und insgesamt 734.000 Buchbände von der iranischen Provinz Kurdistan in das irakische Kurdengebiet ausgeführt worden. Die Provinz hat 78 öffentliche Büchereien, 4 Zentralen für Kurdistankunde, 70 Buchhandlungen, 67 Verlage und 6 Büchercafés. Es ist klar, dass die Ernennung von Sanandaj zur iranischen Hauptstadt des Buches die Bevölkerung dieser Stadt zum Kauf und Verschenken von Büchern anregt. Es wurden viele kreative und innovative Projekte ins Auge gefasst, um den Titel Hauptstadt des Buches für sich zu bestimmen, wie die Veranstaltung von Lesewettbewerben, die Einrichtung einer Bücherei in den Randgebieten der Stadt, kulturfördernde Initiativen zu verschiedenen Anlässen und Unterstützung für junge Autoren. Es ist auch auf die effektiven Bemühungen hinzuweisen, die Kinder und Heranwachsende für das Bücherlesen zu gewinnen, zum Beispiel den Pokalwettbewerb der Leseclubs. Bei allen Projekten zur Förderung der Lesekultur haben fast alle Regierungen es den nichtstaatlichen Organisationen und privaten Organisationen überlassen, auf diesem Gebiet tätig zu werden. So ist es in der Regel die Bevölkerung, die auf diesem Gebiet einen Fortschritt bewirkt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.